Das ist Hacker News täglich, ein Podcast aus der Brieffamilie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um die endgültige 4,7 Milliarden Kartellstrafe gegen Google und die Frage, was das mit einem vielbeachteten Abschiedsbrief eines langjährigen Mitarbeiters zu tun hat. Außerdem, Virginia verbietet den Verkauf von Standortdaten, was das für die gesamte Datenhändlerbranche bedeutet. Und wir schauen nach Dresden, wo Infineon die größte Chipfabrik der Firmengeschichte hochgefahren hat.
Google hat vor dem Europäischen Gerichtshof endgültig verloren. Die 4,7 Milliarden Euro Kartellstrafe bleibt bestehen.
Das ist die höchste Geldbuße, die die EU je verhängt hat. Im Kern ging es darum, dass Google seine marktbeherrschende Stellung bei Android ausgenutzt hat, um die eigene Suche und den Chrome-Browser vorzuinstallieren.
Das Urteil ist nicht neu, sondern der letzte Akt in einem jahrelangen Verfahren. Spannend ist, wie es jetzt intern bei Google wirkt.
Genau dieser Punkt wird in einem vielbeachteten Abschiedsbrief eines langjährigen Google-Mitarbeiters deutlich. Er sagt, das Management habe seinen moralischen Kompass verloren, deshalb geht er.
Er ist kein Einzelfall. Der Brief beschreibt eine kulturelle Verschiebung. Früher hieß es "Don't be evil", heute werden Entscheidungen fast nur noch nach Umsatz und Marktmacht getroffen.
Und dieses Muster passt genau zum Kartellverfahren. Der Autor schreibt, interne Kritik an solchen Praktiken sei unerwünscht und werde abgewürgt. Ein System, das Mitwisser zu Komplizen macht.
Wenn langjährige Mitarbeiter mit diesem Vorwurf öffentlich gehen, dann verstärkt das den Druck auf Google weit über die Geldstrafe hinaus.
Die eigentliche Frage ist, rechtfertigt der Gewinn aus solcher Marktmacht diesen Verlust an Glaubwürdigkeit und Talenten? Die 4,7 Milliarden und die gekündigten Prinzipien für die Langzeitperspektive sieht das nicht gut aus.
Infineon hat in Dresden eine neue Chipfabrik hochgefahren, die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte. Was steckt strategisch dahinter?
Der Treiber ist die EU-Chip-Strategie. Weniger Abhängigkeit von asiatischen Halbleiterwerken und mehr Versorgungssicherheit für die eigene Industrie. Infineon nennt die Anlage Smart Power Fab.
Konkret geht es um Halbleiter auf 300 mm Wafern, die etwa in Windkraftanlagen, Rechenzentren und Ladeinfrastruktur für Elektroautos stecken.
Das sind genau die Chips, bei denen ein Lieferstopp die europäische Energiewende schnell ausbremsen würde.
Die EU springt mit Subventionen aus dem IPCEI-Programm, ein wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse, und deckt damit einen Teil der Milliardensumme.
Die Genehmigung kam so zügig, dass das Signal fast größer ist als der Förderscheck selbst. Europa will strategische Halbleiterfertigung auf eigenem Boden halten, nicht nur ankündigen.
Trotzdem bleibt ein offener Punkt. Infineon produziert einen Teil seiner Chips parallel in Villach und in Malaysia. Die komplette Lieferkette löst ein Standort allein also nicht.
Genau, deshalb ist der Dresden-Ausbau kein Autarkie-Wunder, sondern eine industriepolitische Stabilitätsbrücke, die die nächste Chip-Krise weniger heftig machen soll.
Gerade haben wir über Chipfabriken gesprochen und darüber, wo Europa souveräner werden will. Jetzt schauen wir auf zwei Entscheidungen, die zeigen, wer die Leitplanken für Zukunftstechnologie setzt.
In Japan hat das oberste Gericht ein Urteil gefällt, das den Erfinderbegriff ziemlich grundlegend klärt. Die Frage war, kann eine KI als Erfinder auf einer Patentanmeldung stehen?
Die Antwort ist nein. Das Gericht hat eindeutig entschieden, dass nach japanischem Recht nur eine natürliche Person als Erfinder eingetragen werden kann. Eine KI erfüllt das nicht.
Damit ist Japan nicht allein. Auch in den USA und in Europa haben Gerichte und Behörden ähnlich geurteilt. Aber mit dem japanischen Urteil ist diese Linie jetzt an einem weiteren wichtigen Standort zementiert.
Die direkte Konsequenz, wer ein KI-System nur das Problem beschreiben lässt und den Output übernimmt, bekommt dafür keinen Schutz. Man muss die menschliche Erfindungshöhe belegen können.
Dann lieber gleich von Anfang an die eigene Rolle dokumentieren, sonst wird das Patentamt das Verfahren schnell beenden. Ein ganz anderer Schlag kommt aus Spanien.
Die Regierung in Madrid hat Palantir von öffentlichen und privaten Aufträgen ausgeschlossen, jedenfalls soweit es die nationale Sicherheit betrifft. Konkret geht es um eine schwarze Liste, die den Zugang zu sensiblen Verträgen sperren soll.
Spaniens Verteidigungsministerin hat argumentiert, Palantirs Aktionärsstruktur und eine mögliche Einflussnahme von außen seien zu riskant. Das ist eine harte Zäsur für ein Unternehmen, das tief in staatliche Analyseplattformen integriert ist.
Für andere europäische Regierungen bedeutet das einen sofortigen Prüfauftrag. Wenn Spanien diese Abhängigkeit so offen als Sicherheitsrisiko einstuft, geraten bestehende Verträge anderswo unter Rechtfertigungsdruck. Virginia verbietet als erster US-Bundesstaat den Verkauf von Standortdaten durch Datenhändler.
Und das betrifft nicht nur ein paar Apps, sondern die gesamte Industrie, die aus unseren Bewegungsprofilen Geld macht. Was genau steht in dem neuen Gesetz?
Es untersagt Databrokern, Geolokalisierungsdaten aus Mobilfunk, GPS oder WLAN zu verkaufen, ohne dass die betroffene Person explizit für jeden einzelnen Verkauf zugestimmt hat.
Eine echte Einwilligung, nicht nur ein vorangekreuztes Kästchen. Das macht Virginia zum Präzedenzfall in den USA, Lena Vogel. Denn bisher war das dort kaum reguliert.
Fast zeitgleich hat die EFF bei der US-Handelsaufsicht FTC Alarm geschlagen, weil X unter einem früheren Datenschutzvergleich weiterhin Standortdaten zu Werbezwecken nutzen soll.
Die EFF fordert deshalb eine Verschärfung des Consent Order, weil der jetzige Rahmen nicht ausreicht, um die Profilbildung zu stoppen.
Noch eine interessante Sicherheitssache und diesmal direkt im Linux-Kernel. Seit Version 6.9 gibt es bei der Festplattenverschlüsselung Lux offenbar einen Speicherfehler.
Genau. Normalerweise überschreibt Lux seine Schlüssel im RAM, wenn der Rechner in den Ruhezustand geht, das sogenannte Suspend.
Und dieser Wipe funktioniert seit Linux 6. September nicht mehr, richtig?
Richtig. Die Kryptoschlüssel bleiben im Klartext im Arbeitsspeicher liegen. Das ist ein fundamentaler Bruch der Sicherheitsannahme.
Das heißt, wenn jemand physischen Zugriff auf ein laufendes oder gerade aufgewachtes System hat, könnte man die komplette Plattenverschlüsselung aushebeln.
Ja, und das ganz ohne den Hauptspeicher per Kältetechnik auslesen zu müssen. Der Angriffsweg ist damit viel einfacher geworden, als er sein sollte.
Das ist ein wirklich schwerer Bug, den man im Hinterkopf behalten sollte.
Unbedingt. Wer auf volle Festplattenverschlüsselung angewiesen ist, sollte prüfen, ob der genutzte Kernel betroffen ist und auf eine Version mit dem Fix warten oder die Suspend-Funktion vorerst vermeiden.
Wer den Mount Everest besteigt, kennt das Bild, eine grüne Leiche in einer Felsnische, die jahrzehntelang als Wegmarke diente.
Die Leiche in den grünen Stiefeln und über 20 Jahre wusste niemand genau, wer das war.
Ein DNA-Test hat die Identität jetzt aufgelöst. Es handelt sich um Sevang Palyo, einen indischen Grenzpolizisten, der 1996 bei einem Unglück am Berg ums Leben kam.
Die Bestätigung kam, nachdem eine Expedition eine Gewebeprobe entnommen und mit der DNA seines Bruders verglichen hatte.
Die Familie kann den Vermissten nun für tot erklären lassen. Aber der Fall zeigt auch, wie der Everest seine Toten zu Orientierungspunkten macht und dass diese Spuren oft erst nach Jahrzehnten einen Namen bekommen. Wir schauen auf zwei Arbeiten, die beide eine ähnliche Frage umkreisen. Wie klein oder eng gefühlt kann ein KI-System sein und trotzdem mit deutlich komplexeren Modellen mithalten? Die erste Studie stellt eine ziemlich radikale These auf. In Is One Layer Enough? Zeigen Forscher, dass eine einzige Transformer-Schicht beim Reinforcement Learning von Sprachmodellen ausreicht, um das volle Training mit allen Parametern zu schlagen.
Eine einzige Schicht? Normalerweise optimiert man beim Feintuning mit RL alle Gewichte. Hier wurde nur die letzte Schicht trainiert und die Ergebnisse bei Aufgaben wie Zusammenfassungen oder hilfreichen Antworten waren gleich gut oder besser.
Genau, und das wirft die Frage auf, ob die eigentliche Wissensrepräsentation in den frühen Schichten längst da ist und RL nur noch die Ausgabe steuern muss. Das spart massiv Rechenleistung.
Dazu passt der zweite Fund. Eine Methode namens Shortleash beim KI-Kodieren. Der Ansatz zwingt das Modell mit einer extrem engen Rückkopplungsschleife, erst einen Test zu bestehen, bevor es Code schreiben darf.
Die Entwickler haben damit das Tool Fable geschlagen, das als Benchmark für KI-generierte Software gilt. Der Trick, das Modell bekommt nur minimale Freiheit und wird in jedem Schritt streng validiert. Weniger Spielraum führte zu besserem Code.
Beide Papiere deuten in dieselbe Richtung. Wir haben uns vielleicht zu sehr auf immer größere Modelle versteift. Manchmal reicht eine schlanke Architektur oder ein strenges Regelwerk, um mit den Großen mitzuhalten.
Ein kurioses Detail aus dem Eierpreisskandal macht gerade die Runde.
Die drei größten US-Eierproduzenten wurden wegen jahrelanger Preisabsprachen verurteilt und müssen jetzt Strafe zahlen. Klingt nach Gerechtigkeit, aber das Problem steckt in den Zahlen. Die Gewinne aus dem Kartell lagen Schätzungen zufolge im dreistelligen Millionenbereich und die verhängte Geldstrafe beträgt nur rund 50 Millionen Dollar. Da bleibt ein Gewinn von über dem Hundertfachen der Strafe übrig.
Die ursprüngliche Analyse spricht deshalb von Eierbanditen, weil das Verhältnis zwischen illegalem Profit und Sanktion völlig aus dem Ruder läuft.
Wenn die Strafe nur ein Tausendstel des unrechtmäßigen Gewinns beträgt, wirkt das weniger wie Abschreckung und mehr wie ein kalkulierbares Geschäftsrisiko.
Vom Eierkartell zu einer Frage, die viele Entwickler gerade umtreibt. Wie bringt man große Sprachmodelle dazu, echte Abläufe in der Welt zu sehen, nicht nur Text zu lesen?
Genau darum geht es bei zwei Projekten, die gerade aufgetaucht sind. Das eine ist Claude Real Video. Damit kann ein Modell ein Video tatsächlich anschauen und verstehen, was darin passiert, nicht nur das Transkript lesen.
Und das andere ist Minufactor, ein Witzy-Startup, das MCP Cloud baut, eine gehostete Plattform für diese Modell-Kontext-Protokolle. Das klingt technisch, löst aber ein ganz praktisches Problem.
Die kurze Erklärung: MCP ist der Standard, mit dem ein Sprachmodell mit externen Tools redet. Manufactor verwaltet das in der Cloud, sodass Entwickler nicht alles selbst hosten müssen. Zusammengenommen bedeutet das, Modelle können bald dynamisch auf Videoquellen zugreifen, ohne dass jemand die ganze Infrastruktur dafür baut.
Ein Embedded-Datenbank-Projekt, das viele still genutzt haben, ist jetzt bei Version 1.0.
LMDB nutzt die Lightning Memory Mapped Database. Die Library hat jahrelang ohne große Versionssprünge funktioniert und jetzt gibt es den Stempel 1.0.
Das ist ein Signal für Maintainer, die API gilt als stabil. Wer LMDB etwa in OpenLRDAPE oder eigenen Tools einsetzt, kann jetzt mit einem festen Supported Release planen.
Und fast zeitgleich zeigt ein anderes Projekt, wie tief solche Abhängigkeiten reichen. Die Rust-Community experimentiert mit CrustC, eine Übersetzung des gesamten Rust-Compilers in C.
Der Gedanke dahinter: Wenn der Compiler als C-Code vorliegt, kann man ihn auf Systemen bauen, die noch keinen Rust-Compiler haben. Ein klassisches Bootstrapping-Problem. Es geht nicht um ein neues Rust, sondern darum, die Vertrauenskette beim Kompilieren zu verkürzen. Nämlich 3.0 ist da und Podman hat den Sprung auf Version 6 geschafft.
Dahinter steht ein gemeinsames Muster. Projekte, die den eigenen Reifegrad sichtbar machen wollen. Immich führt jetzt zum Beispiel eine Lizenz für die serverseitige Software ein, während die Clients frei bleiben.
Podman 6.0 setzt auf eine neue interne Architektur mit WirtFS-gestütztem Rootless-Volume und verbessertem Quadlet-Support für Systemd. Das zielt direkt auf stabilere Container in Produktion.
Die Konsequenz: Wer Immich selbst hostet, muss sich die Lizenzänderung genau ansehen. Bei Podman wird vor allem die Migration von älteren Play-YAMLs Arbeit machen.
Das war Hacker News täglich für heute. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.